Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 163, Hannas Lied, Gott tötet und macht lebendig, an Ostern und auch sonst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei dir sein
darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist.
Diese Folge erscheint in der Karwoche. Und das heißt, wir sind eigentlich noch mitten in der Vorbereitung auf Karfreitag. Und trotzdem wagen wir heute schon mal den Vorausblick auf Ostersonntag.
Genau, wir spoilern ein bisschen und wer das nicht möchte, der hört die Folge sich einfach später an.
Genau. Oder man kann auch so sehen, wir reden heute über den Predigttext vom Ostersonntag, der in unserer Kirche der vorgegebene Predigttext ist. Das kann man ja vielleicht auch als Vorbereitung hören für das, was Sonntag kommt. Genau, und wir beide predigen vermutlich.
Ich werde predigen.
Über diesen Predigttext. Und es ist ein Text, der sich erstmal nicht erschließt als Ostersonntagstext auf den ersten Blick, wo man sich denkt, huch, weil wir sind nämlich im Alten Testament. Wir sind im ersten Buch Samuel und wir haben ein Lied, ein Psalm sozusagen heute.
Genau, der Predigttext ist ein Lied, ein Psalm, der nicht in dem Psalm steht, sondern vorher in der Bibel.
Genau, und das ist der sogenannte, der Lobgesang der Hanna, ein Danklied, das sie anstimmt. Wir werden auch gleich nochmal erzählen, warum. Und vielleicht so ein bisschen als Struktur dieser Folge. Man kann diesen Psalm, sag ich mal, den Hanna da dichtet und singt, in verschiedenen Kontexten lesen. Und er ergibt Sinn. Oder schließt uns was auf in verschiedenen Kontexten. Und der erste Kontext ist erstmal innerhalb dieser Geschichte von Hanna selbst. Und ich glaube, wie Gott mit Hanna umgeht, daran lernen wir auch was, wie Gott an uns handelt. Also das ist schon mal erstmal was Positives, was Tröstliches. Dann gibt es aber noch eine andere Ebene, die mitschwingt, nämlich die Jesus-Ebene, sag ich mal, die auch was mit Ostern zu tun hat. Und darin ist ja auch ein Schatz und was Tröstliches. Und dann gibt es noch mal eine dritte Ebene. Und weil Martin Luther und die Reformatoren ja was entdeckt haben in dieser Text, wie Gott grundsätzlich mit Menschen handelt, Stichwort Kreuzestheologie so ein bisschen, und das schließt auch nochmal was auf. Und das wäre so eine Dreiergliederung, wir wissen nicht, ob wir zu allem so ausführlich kommen. Aber bevor wir das tun, wäre ja mal meine erste Frage an dich, kannst du uns mal so ein bisschen in diese Geschichte reinnehmen, was hier eigentlich Sache ist, weil sonst haben wir so ein Lied, das hier unvermittelt kommt.
Genau, also die Geschichte steht in dem Kapitel davor, in 1. Samuel 1 und tatsächlich ist, also es gibt zwei Samuel-Bücher und das ist jetzt sozusagen die Geschichte, wie Samuel überhaupt auf die Welt kommt. Ja. Seine Mutter ist Hannah, seine Mutter ist verheiratet mit Elkanah, aber sie ist leider nicht alleine mit Elkanah verheiratet, sondern sie hat noch es gibt noch eine zweite Frau, Penina.
Ja.
Also dieser Mann hat zwei Frauen und Penina ist schenkt ihm ganz viele Kinder und Hannah nicht. Hannah ist kinderlos und das ist damals sowieso sozial ganz schlimm, sag ich mal. Und Hannah leidet da sehr drunter, dass sie sozusagen ihre Pflicht nicht erfüllt. Vor allen Dingen, weil die andere Frau ihr das auch ständig unter die Nase reibt und ihr sagt, Und Elkanah versucht Hannah zu trösten. Ja. Also Elkanah versucht sie freizusprechen von dieser sozialen Pflicht. Und sagt, warum bist du so traurig? Also da steht nämlich auch, dass er sie eigentlich besonders liebt und sie auch bevorzugt, wenn es irgendwie was zu essen gibt. Dann kriegt sie die besten Stücke und sie ist trotzdem traurig und isst nichts. Und dann sagt er, warum isst du nichts? Und sie erzählt sie ihm und dann sagt er, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da haben wir schon drüber unterhalten, dass es ja nett gemeint ist.
Total, also eigentlich gut gemeint.
Gut gemeint, dass er sie sozusagen von dieser Bindung, ihre Identität ist der Wert, den sie als Mutter hat, versucht zu befreien.
Und sagt, deine Identität ist der Wert, den du als Ehefrau hast.
Ja, genau. Und dann ist die Frage, ist das jetzt schon so viel besser? Aber auf jeden Fall ist das etwas, was er bietet und was sozusagen fest ist. Ne? Also das ist, er sagt, guck mal, das ist doch das, was ich von dir will. Und genau, und sie ist aber, ihr reicht es offensichtlich nicht und sie geht dann immer zum Tempel und betet da zu Gott, dass der ihr doch ein Kind schenkt. Und sie betet so inbrünstig und so lange und so unter Tränen, dass der Priester da vor Ort, ja, dem fällt sie auf und der denkt, sie ist besoffen.
Ja.
Und der spricht sie dann an und sagt, hier, sag mal.
Lass das mal.
Lass das mal. Ja. Und dann sagt sie, hier, ich bin nicht besoffen, sondern sie klagt ihm ihr Leid und sie betet weiter. Und dann, sie betet auch, dass wenn sie ein Kind kriegt, dass sie das dann Gott weihen würde. Mhm. Und das führt dann dazu, oder ob, also jedenfalls ist das Ergebnis, ja, dann, dass sie tatsächlich ein Kind kriegt, nämlich diesen Samuel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sie den noch behält. Mhm. Einige Zeit ist er noch bei ihr. Mhm. Aber dann erfüllt sie ihr Gelübde, mhm, und bringt den eben in den Tempel und sagt zu dem, sagt zum Priester, ich muss jetzt mal gucken,
Eli.
Eli, genau, der spielt später auch noch eine Rolle. Gibt sie dem und sagt, hier, pass auf, das ist Samuel und der soll für den Dienst an Gott geweiht werden und zieh du ihn auf und bring ihm alles bei und so weiter. Was ja total interessant ist, dass nämlich das, was so ihre Identität ausmacht, was sie sich von Herzen, ja, gewünscht hat, wofür sie auch zu ihrem Mann gesagt hat, das reicht mir nicht, was du mir hier anbietest, dass sie in dem Moment, wo sie das hat, die Freiheit hat, den wieder abzugeben.
Wieder loszulassen. Ne?
Und das ist alles in Kapitel 1. Mhm. Und dann kommt in Kapitel 2, das ist sozusagen an der Stelle, wo sie den abgibt, dann kommt ein ganz, ganz langes Loblied von ihr, mhm, wo sie Gott dafür dankt, wie er sie beschenkt hat. Und wo, also das Lied ist persönlich, aber eben nicht nur.
Nee.
Also sie wird dann ganz grundsätzlich, wie, ja, Gott so drauf ist.
Ja. Genau, ich lese das einfach mal, ja, vor. Die ersten 8 Verse sind bei uns Predigtext. Genau. Und ich lese aus Luther 2017. Und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden geht nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. So weit,
ja,
geht
mach
er.
Mal weiter. Das ist der wir, Predigtext.
Machen. Wir machen mal weiter.
Ja, ja. Mach mal, also das wäre der Predigtext, und eigentlich geht der Text aber weiter.
Er
das
wird Lied. Behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Soweit dieses Lied.
Ja, cool.
Cool. Und vielleicht können wir mal erstmal über diesen Kontext reden, was das für Hannah ausmacht. Und ich sag mal das Erste, ich finde, das ist ein total körpersprachliches Lied. Also weil ich habe im ersten Kapitel den Eindruck, dass Hannah, also du merkst das ihrem Ganzen, wie sehr sie auch körperlich leidet. Ne? Sie sitzt gebeugt, sie ist. Also,
das wird ja auch beschrieben.
Das wird auch beschrieben, ja. Und dass Eli auch so verwundert ist und denkt, sie ist betrunken. Und man merkt richtig, wie sie aufgerichtet ist. Also ich habe hier eine Frau vor Augen, die richtig aufrecht steht. Also das, ne, ich bin fröhlich in dem Herrn, also mein Horn ist erhöht. Also man,
ja,
hat
so, es wird genau das Gegenteil. Mein Haupt ist erhöht, mein Mund hat sich weit ausgetan. Die ganze Körpersprache ist anders.
Genau. Und das ist ja schon mal, ich sag mal, so ein bisschen psychologisch, was sich verändert hat bei ihr. Also man merkt, da gab es in ihr einen Umschwung. Und die spannende Frage ist ja, was hat diesen Umschwung ausgelöst? Weil es ja nicht ist zu sagen, ich war kinderlos und jetzt habe ich ein Kind, weil sie ja diesen Samuel loslässt.
Genau, und weil ein Kind, ja, also das ist schon auch irgendwie krass. Also die andere, ihre Nebenbuhlerin, also, mhm, ihre Mitehefrau, hat ja mehrere Kinder und schmiert jetzt immer aufs Brot, über unter.
Ja.
Und sie hat jetzt eins. Also da könnte man ja sagen, ja gut, sie fängt jetzt an, in das Rennen einzusteigen.
Ja.
Aber nee, sie ist aus dieser Sache ist sie irgendwie raus.
Mhm.
Wobei sie das ja noch mit diesen Vokabeln beschreibt. Ne?
Ja.
Also dieses, ja, das ist ja hier, die Unfruchtbare hat, mhm, 7 geboren und die viele Kinder hatte, wägt dahin. Also sie zieht das, was passiert ist, zieht sie irgendwie so ganz durch, also sie extrapoliert das, sag ich jetzt mal.
Ja.
und macht eben deutlich, dass Gott ganz anders handelt und Gott alles umdreht.
Genau. Gott ist der große Verdreher, der die Dinge auf den Kopf stellt.
Die Hungrigen werden satt, genau. Die Reichen müssen hungern, die Mächtigen werden schwach, die Schwachen kommen zu den Fürsten. Genau. Gott ist der, dem es kein Problem ist, alles, was für uns gesetzt ist, einfach auf den Kopf zu stellen.
Ich fand in einem Kommentar, das fand ich irgendwie ein spannendes kleines Detail, dass eigentlich hier in allen diesen Umkehrungen immer erst das Starke schwach gemacht wird und dann kommt sozusagen als zweiter Teil, das Schwache wird stark gemacht. Nur an diesem Vers mit der Unfruchtbaren bekommt sie im Kind, das ist andersrum.
Okay.
Also da sagt, also da merkt man so ein bisschen in diesem Lied, was ja nicht nur persönlich ist, sondern was ja eher diesen größeren, sag ich mal, Hand auch, da merkt man schon, dass ihr das vielleicht sehr persönlich ist, dass sie sagt, die Unfruchtbare, also da ist es andersrum. Das ist ja unter diesen ganzen Beispielen das, was ja ihres ist.
Ja.
Ne? Also die anderen sind natürlich, kann man da auch Zusammenhänge mit ihrem Leben, aber dass sie jetzt so richtig gehungert hätte, es war nicht ihr Thema so. Ne? Ihr Mann hat ihr Essen angeboten. Aber sie merkt ja was Grundsätzlicheres über Gott, dass Gott derjenige ist, der die Maßstäbe auf den Kopf stellt und der Lebensumstände, also der die Dinge drehen kann.
Ja.
Ja.
Was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Oder willst du noch?
Doch, nein. Aber das wäre, finde ich, jetzt schon mal die erste Botschaft, dass Gott derjenige ist, der uns aufrichtet, der ich glaube, das hat Timothy Keller, ich habe ja vor 6 Jahren schon mal drüber predigen dürfen und habe damals mal Tim Keller predigt und der sozusagen ganz stark über dieses mein Fels, dass Hannah sagt, Gott ist ihr Fels und es gibt keinen anderen. Also das hat ja auch was Monotheistisches, also dass sie sagt, was ist eigentlich mein Lebensfundament, sag ich mal. Und es ist am Ende jetzt nicht Ehe, es ist auch nicht ihr Ehemann. Also nicht Ehemann, weder Kinder noch Ehemann.
Nee, das angeboten hatte.
Sondern der Herr. Dass sie erkennt sozusagen das, was ihre Seele als Fundament braucht, ist Gott. Und deswegen kann sie, auch wenn ihr jetzt schwere Zeiten bevorstehen, wo sie wahrscheinlich, also damals gab es ja keinen Zoom. Sie konnte ja nicht mit Samuel jetzt immer regelmäßig reden.
Ja.
Also die lässt ihn ja wirklich los. So, das ist ja, muss ja unglaublich, also die hat ja was ganz Schweres vor sich. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, durch was für eine Phase die geht. Aber dass sie in dieser schweren Phase weiß, ihr Fels ist jemand. Und das kann kein anderen Grund, der gelegt werden kann. Kein anderer Fels ist gelegt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, als Jesus Christus. So. Aber das wäre sozusagen auf der Hannah-Ebene.
Ja.
Und jetzt wäre sozusagen die zweite Ebene. Gibt es in dieser Geschichte eine Spur zu Jesus und Ostern hin?
Ja, eine Spur zu Jesus gibt es schon mal vorher, weil es erinnert, wenn man dieses Lied, erinnert es ja auch an den Lobgesang der Maria.
Ja,
als genau. Maria hört, dass sie schwanger ist, was eigentlich eine schlechte Nachricht für sie ist, weil Maria noch nicht unter dem sozialen Druck stand, sondern eher unter der sozialen Erwartung, dass sie nicht schwanger werden durfte.
Das stimmt.
Sie war noch nicht verheiratet, also es war lebensgefährlich, was sie da hörte. Mhm. Gibt es auch diesen Lobgesang der Maria, in dem sie auch dieses Motiv, dass die Schwachen erhöht werden, also bei Maria heißt es, übt Gewalt, also Gott übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
Ja.
Also das, was Maria da eher, bei Maria ist das jetzt nicht so, also ich höre das nicht so als Jubel, sondern eher so als Trost, dass sie sich an diesem Hannah-Lied ranhängt.
Und so hoch festhält.
Wo sie denkt, ich bin jetzt in einer Situation, die eigentlich total schlimm ist. Aber diese Motive aus dem Hannah-Lied helfen mir sozusagen, auf Gott zu vertrauen.
Ja, gut, dass Maria ihre Bibel kannte. Also, wenn ich das mal so.
Also genau, aber das ist Weihnachten. Also wir haben jetzt aber Ostern.
Ja, ich glaube, das, was sozusagen der Anknüpfungspunkt für Ostern ist, ist natürlich Vers 6, wo es heißt, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Also dass Hannah hier ja sieht, diese Umkehrung, die Gott macht, die ist nochmal größer. Also die umfasst selbst den Tod. Also so weit geht das.
Es gibt keine Vorgegebenheit, die Gott hindert. Also Gott kann alle Spielregeln ändern.
Ja.
Gott kann das Spiel noch gewinnen, wenn es eigentlich schon abgeblasen ist. Ja? Dann kann Gott, also wenn jemand schon tot ist, dann kann Gott einfach noch sozusagen daraus einen Sieg machen.
Genau, und das ist sozusagen die Brücke zu Ostern. Und ich finde auch nochmal, was für mich eine Spur ist, die wir oft bei Ostern gar nicht im Blick haben, ist, dass Ostern Jesus ins Recht setzt. Also Also ja. Wenn man damals auf Hannah und ihre Mitbewerberin da in der Ehe guckt, wird man ihr immer sagen, wer von beiden ist von Gott gesegnet?
Ja.
Es ist völlig klar, dass Hannah verflucht ist.
Und Penina ist,
gesegnet, weil der schenkt Gott Kinder und ihr nicht.
Ja.
Und Gott setzt sie, Hannah, auch in gewisser Hinsicht wieder ins Recht. Und wenn man, und das finde ich schon eine Parallele zu der Jesus-Geschichte, weil Jesus sagt ja viel von sich. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute Hirte und der Vater sind eins. Also Jesus haut ja Statements raus und alle diese Statements haben sie eigentlich mit Karfreitag erübrigt. Wenn man nur den Karfreitag guckt, weil eigentlich jeder drauf gucken müsste, ja, so hat Jesus prophezeit über sich selbst und Gott hat ihn als Lügenprophet entlarvt, indem er ihn ans Kreuz hat da verflucht sterben lassen. Dann steht ja im Alten Testament, verflucht ist, der am Holze hängt.
Genau.
Also eigentlich ist sozusagen das Kreuz ein vernichtendes Urteil über diesen Jesus.
So müssen das die Leute erlebt haben. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt, außer Jesus ist gestorben, Jesus ist ganz schlimm gestorben und Jesus ist gequält worden, sondern die Art, wie er gestorben ist, ist eigentlich der Tod eines Gottlosen.
Genau.
So jeder, der vorher Jesus doof fand, sagt, siehste, hier hat Gott doch gezeigt, wie er zu ihm steht. Und selbst alle, die ihn vorher gut fanden, haben gedacht, ach du meine Güte, ja, vielleicht doch nicht.
Genau, vielleicht ist das sozusagen alles Schabernack gewesen die letzten drei Jahre. Und dann ist Ostern hat natürlich neben all dem anderen, dass es irgendwie der Sieg über den Tod ist und dass wir ewig leben werden, auch die Bedeutung zu sagen, nein, Gott war in Christus.
Genau.
Gott sagt ja zu all dem und damit auch zu all dem, was Jesus vorher gesagt hat.
Ja.
Also damit wirft Ostern auch ein Licht auf das gesamte Leben von Jesus, nämlich Ostern ist Gottes Ja auch zum Leben von Jesus.
Und eben auch zum Tod
von Jesus.
Genau. Ja. Also Gott sagt Ostern, nee, Karfreitag ist nicht das endgültige Urteil, sondern die Auferstehung ist das Urteil. Hier könnt ihr sehen, wie ich zu dem stehe, was Jesus gemacht hat.
Genau. Und das hat auch so eine hermeneutische Ebene, dass ich dadurch sage, ich nehme auch deshalb ernst, was Jesus sagt in der Bibel, weil Gott sein Urteil darüber gesprochen hat an Ostern. Ist vielleicht nicht die Hauptbotschaft von Ostern, sondern vielleicht schon, dass er den Tod besiegt hat und so. Aber das ist eine Ebene, die vielleicht
die mitläuft.
Und die hat das Hannah-Lied noch mal mehr betont, vielleicht als andere Texte zu Ostern. So. Aber es gibt ja noch mehr über Ostern in dieser Geschichte. Ich finde, natürlich eine Spur in dieser Geschichte ist schon, dass es hier um einen Gesalbten am Ende geht. Also ich reg mich ein bisschen über diese Perikopen aus, weil wieder auch. Ich verstehe, dass die Nacht bei Vers 8 endet, weil dann kommen ja so ein bisschen die Negativen, dass Gott, sag ich mal, richtet und straft. So,
dass er Leute verkloppt.
Genau, das will man dann eher so raushaben
an Ostern.
Aber der Effekt ist, dass auch Vers 10 rausfliegt, nämlich da heißt es am Ende, und Gott erhöht das Horn seines Gesalbten. Und damit hat dieser ganze Psalm eine Klammer, weil am Anfang das Horn von Hannah erhöht ist. Da steigen jetzt wahrscheinlich viele, die uns hören, aus und sagen, erhöhte Hörner ist nicht unsere Sprache.
Das ist auch neu, ne? Also es ist in der alten Lutherbibel steht da Haupt.
Ja, aber jetzt die neu übersetzt wörtlicher, was sie unverständlicher macht, aber
mehr dem alttestamentlichen Text gerecht wird.
Genau, und Horn ist ein Symbol für Kraft und Macht. Also ich sag mal, Hannah ist zu Kraft gekommen.
Ja.
Aber am Ende prophezeit sie über einen bestimmten Gesalbten, der auch zu Macht und Kraft kommt. Und dieser Gesalbte, das ist ja ein Thema im Samuel-Buch, das zieht sich ja durch. Dieses Kind, was sie da bringt, Samuel, ist der, der alle salbt in diesem Buch. Der salbt den Saul, der salbt den David. Und in diesem Samuel-Buch, da ist ja immer das Thema, dass vielleicht auch noch mal jenseits dieser gesalbten Könige irgendwann noch mal ein anderer Gesalbter kommt.
Genau, das ist ja das Problem, dass die Leute, die er salbt, dass die immer wieder enttäuschen.
Ja, genau.
So, und dann muss er neu salben und wartet darauf, dass irgendwann doch mal der Erzgesalbte kommt, der das alles jetzt richtet.
Genau, und das und all diese Prophezeiungen, das trifft auch nicht alles auch nicht auf David zu in diesem Psalm. Ja. Das ist ein bisschen größer als David. Und irgendwann kommt dieser Gesalbte. Und das ist natürlich ein Hinweis schon auf Jesus, der Messias, das ist ja Christus, gesalbt ist. Und der dann, das wäre vielleicht der Rückbezug zu unseren Offenbarungsfolgen, in Offenbarung 5 beschrieben wird als sozusagen das Lamm mit 7 Hörnern. Also der
Mit
umfassender Macht, aber eben als das Lamm, als der Gekreuzigte. Also genau wieder diese Umkehrung aller Dinge. Als das zeigt sich Jesus am Ende. Als der am Kreuz, das ist der eine, den Gott erhöht. Und zwar am Kreuz erhöht er ihn. Also Gott ist wirklich der die Maßstäbe umkehrt. Ja. Und das ist auch schon eine coole Jesus-Spur in diesem Text. Und nochmal die letzte, und da bin ich hiermit auch durch, dass Hannah davon redet, finde ich, dass sie, also Hannah kriegt im weiteren Verlauf 6 Kinder. Und in diesem Psalm prophezeit sie, dass Gott der Unfruchtbaren 7 Kinder schenkt. Und, also man könnte sagen, da fehlt ein Kind. Wo ist das fehlende Kind zu finden? Und vielleicht ist das fehlende Kind jenseits dieser Geschichte zu finden in Bethlehem. So viel mal auf die Schnelle.
Und jetzt sollen wir zu Ostern darüber
predigen. Ja, genau.
Genau, und meine Idee, also ich weiß nicht, ob ich es mache, aber ich habe da mich auch noch nicht lange rangesetzt, aber meine Idee, die ich schon auch schon länger mal hatte, ist, dass ich dass ich eine Geschichte erzähle von den Frauen am Grab, die Jesus begegnen, die das den Jüngern erzählen und von den Jüngern fertig gemacht werden. Denn es wird ja beschrieben, dass die Jünger das nicht gerne hören. Ja? Also zum Beispiel die Emmaus-Jünger sagen, ja, hier die Frauen bringen uns durcheinander. Ja, ja. Also die Jünger glauben ja den Frauen das nicht. Den ersten Zeugen der Auferstehung wird es nicht geglaubt. Und die Jünger versuchen also diesen hysterischen Frauen klarzumachen, es gibt halt gewisse Gegebenheiten in der Welt. Ja. Also Tod ist Tod und so weiter und so weiter.
Könnten die Frauen auch mal verstehen.
Und verbieten ihnen das Wort. Und dann fragt aber eine der Frauen, ob sie wenigstens singen dürfen. Ja, das dürfen sie. Und dann stimmt aber, das ist jetzt meine Geschichte. Okay, meine ausgedachte Predigtgeschichte. Ja. Also die steht nicht in der Bibel. Und dann fängt die an, dieses Lied zu singen. Und die anderen Frauen stimmen ein. Und der Jünger, oder die anderen Jünger, die ihnen das Wort verboten haben, das dürfen, also die können ja jetzt nicht das Beten verbieten, kriegen aber ja mit, was da subversiv läuft. Mhm. So, das ist jetzt so meine Grundidee. Und dann weiß ich noch nicht, ob es dann damit endet, dass es irgendwie an der Tür klopft oder dass vor der Tür jemand mitsingt. Also wie das Ende ist, weiß ich noch nicht. Aber so ist meine Spur, dass die Frauen dieses Lied singen gegen den Fatalismus, sag ich jetzt mal, gegen den Realismus und den Unglauben der Jünger, dass sie da sozusagen das aufnehmen. Und dann kann man ja damit arbeiten, was, also ich werde das tatsächlich, also mein Plan ist, wie gesagt, das ist ja noch ein bisschen hin, wirklich, als dass sozusagen der Jünger dann auch ins Nachdenken kommt. Und so, das ist so mein Dings und ich, das ist meine Grundspur.
Ja, finde ich gut. Das ist eine schöne, anschauliche Geschichte, mag ich immer. Ich gehe trotzdem nochmal auf den letzten Kontext ein. Wir haben geredet, was bedeutet dieser Psalm innerhalb der Hannah-Geschichte?
Ja.
Sozusagen, dass Gott jemanden aufrichtet, ihr Fels ist sozusagen. Wir haben, und Maßstäbe umgekehrt, wir haben über Ostern gesprochen, dass Jesus ins Recht gesetzt wird. Der dritte Kontext wäre das, was Martin Luther aus dieser Geschichte macht. Und wir haben vor ein paar Jahren, das war 2018, Knut, wie die Zeit vergeht, mal eine Folge zu Martin.
Da hatte ich noch Haare.
Ja, so
kann darüber kann ich Witze machen, weil mit meinem Haarwuchs bin ich zufrieden.
Genau, das ist doch eben. Ich wollte gerade sagen, sehen unsere Hörer ja nicht, aber von Haaren zu Martin Luther, der hatte ja auch immer so mit den Haaren in der Mitte. Wir kommen von, der hatte, als er Mönch war und nicht so viele Haare auf dem Kopf, eine Disputation, die Heidelberger Disputation. Und in dieser Heidelberger Disputation spielt ein Vers nämlich aus diesem Hannas Psalm aus 1. Samuel 2 eine Rolle, nämlich genau den, den wir vorhin auch schon mal hatten, dass nämlich, also der Herr tötet und macht lebendig, führt aus der Hölle und wieder heraus. Und was jetzt, glaube ich, nochmal die neue Spur ist, eine, die Luther auch immer stark macht, ist, das hat auch was mit Gesetz und Evangelium zu tun. Dass das sozusagen Gottes Art ist, grundsätzlich an uns Menschen zu handeln, uns nämlich zu töten und lebendig zu machen. Was eine ziemlich steile Ansage ist. Ja. Luther erkennt das später dann auch bei Paulus wieder, wenn Paulus sagt, dass der Buchstabe tötet,
der Geist
lebendig macht. Das ist ja vielleicht jetzt nochmal eine andere Frage jenseits von Ostern, weil wenn wir den Text von Ostern her lesen bei Hannah, dann ist natürlich das auch Auferstehungshoffnung, dass Gott mich eines Tages aus dem Tod wieder hinausführt. Aber von Luther lernen heißt, glaube ich, auch nochmal, das für unser jetziges Leben anzuwenden, dass Gott immer wieder mit uns so handelt, dass er uns tötet und lebendig macht, dass er uns bei Luther in der Luther-Übersetzung noch in die Hölle führt und wieder heraus. Also, wobei man, das wäre jetzt noch so eine Nebenbemerkung, hier ist es inzwischen in der Lutherbibel mit Totenreich übersetzt, weil es das hebräische Sheol ist, was, also bei Hölle denken wir immer eher an den Bestrafungsort.
Ja.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher nicht das, was Hannah hier meinte, sondern eher den
Ort, wo ich nichts bin.
Wo ich nichts bin, wo ich, sage auch, auf meine Auferstehung warte eher. Das ist eher neutral. Das ist jetzt noch nicht aber in der Luther-Übersetzung mag ich, dass es nochmal sehr drastisch macht. Mhm. So, Gott führt in die Hölle und wieder heraus. So. Und das erleben ja manchmal auch Christen, dass Gott mit ihnen so handelt, dass er sie dadurch zu einem neuen Menschen macht, indem er erstmal was abreißt. Was ja manchmal auch herausfordernd ist.
Ja. Das ist sehr, sehr nett. Sehr nett ausgedrückt.
Aber was Luthers Spur, also wie Gott mit uns ja manchmal, also idealerweise, also sagen wir auch durch Predigten oder so handelt, ne? Das, also eigentlich ist das, könnte man am Ende, ich spitze es sehr zu, eines gelungenen Gottesdienstes sagen mit Hannah, heute hat Gott das mit mir gemacht. Er macht tötet und macht lebendig. Mhm. Er führt aus der Hölle und wieder heraus. Das ist eigentlich ein Gottesdienstablauf. Mhm. Ich spitze es mal sehr zu. Das ist Gesetz und Evangelium. So handelt Gott.
Das ist natürlich sehr missverständlich. Ne? Also, oder das kann man auch ja, sehr natürlich missbrauchen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Was meine ich denn? Was?
Ja, nicht, dass das, naja, das, also zum Beispiel ist, also es gibt so Predigten, wo ich mich erst erkenne oder erkannt fühle, nicht nur erkannt fühle, sondern tatsächlich auch mich selber erkenne und meine Hilflosigkeit und meine Hilfsbedürftigkeit, meine Erlösungsbedürftigkeit und wo mir meine Selbstsicherheit und auch meine Arroganz zerschlagen wird. Ja. Und das ist das Töten. Und dann das wieder herausführen ist, dass mir eine Hilfe zugesagt wird, die eben von außen kommt und nicht, dass es einen Appell an mich gibt, so jetzt besser dich oder so, sondern dass sozusagen mir etwas über Gott erzählt wird, worin dann mein Heil liegt. Mhm. Und was es mir möglich macht, auch das andere zu bejahen, sozusagen. Das sehe ich auch da drin. Tötet und macht lebendig. Und also das ist ja bei Luther so eine Struktur, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, weil ich das so gut finde. Es gibt ja von Luther diese mini kurze Auslegung der Schöpfungsgeschichte. Ne? In der Schöpfungsgeschichte lernen wir, dass Gott aus nichts etwas machen kann. Ja. Also werde du nichts, damit Gott aus dir was machen kann. So, ja, das ist so Luther-Style.
Genau,
also und das zuzugeben, was bei mir nichts ist. Und dass manchmal, also dass meine leeren Hände stärker sind als meine vollen Hände.
Ja, so. Das hat Hannah auch erlebt.
Ja.
Ich lese mal den Teil aus der Heidelberger Disputation einfach mal vor, weil das damals schon sehr steil war, was Luther gesagt hat. Es gibt Berichte darüber, dass also von anderen, die da waren auf dieser Heidelberger Disputation, sie nach Hause gegangen sind und sich den Kopf gefasst haben, wie steil das war, was Luther hier rausgehauen hat. Ich lese mal den Teil vor, auch wenn es ein bisschen altes Deutsch ist hier in der Übersetzung. Luther sagt, die Werke Gottes, wenn sie gleich nicht in die Augen fallen und schlecht zu sein scheinen, sind in Wahrheit doch unsterbliche Verdienste. Dass die Werke Gottes unansehlich sind, offenbart Jesaja 53. Er hat keine Gestalt noch Schönheit. Und 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder heraus. Das wird so verstanden. Der Herr demütigt und erschreckt uns durch das Gesetz und den Anblick unserer Sünde, dass wir uns vor den Menschen und vor uns selbst wie nichts, wie ganz ohne Ansehen vorkommen. Ja, es wirklich sind. Wenn wir das erkennen und uns dazu bekennen, so haben wir keine Gestalt noch Schönheit, leben aber in der Verborgenheit Gottes, das heißt im bloßen Vertrauen auf seine Barmherzigkeit und können uns in uns selbst auf nichts berufen als auf Sünde, Torheit, Tod und Hölle, wie der Apostel sagt, als die Traurigen aber allezeit fröhlich, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Das ist es, was Jesaja 28 Gottes fremdes Werk nennt, damit sein Werk an uns geschehe. Das heißt, er demütigt uns in uns selbst und lässt uns verzweifeln, um uns in seiner Barmherzigkeit zu erheben und uns zu Hoffenden zu machen. Ist schon starker Tobak, dass Gott manchmal sozusagen in der Gestalt des Gegenteils handelt. Ne? Da würden wir eigentlich nicht Gott erwarten, in dem Mann, der am Kreuz hängt, in dem der uns manchmal zu nichts macht, um aus uns alles zu machen. Und das hat ja auch was, kann ja auch was Tröstliches haben, wenn man gerade sich mal so fühlt wie ein Nichts. Wir haben jemand geschrieben, eine E-Mail gesagt, fand es ganz tröstlich, ich weiß nicht, ob es zum Podcast oder sonst wo war, dass wir gesagt haben, wenn du dir gerade wie nichts vorkommst, ist gut, weil das ist Gottes Lieblingsmaterial. Aus nichts macht Gott nämlich immer alles.
Der Herr ist nahe denen, die ein zerschlagenes Herz haben.
Ja. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da Ostern zu predige. Vielleicht eine dieser drei Spuren, die ich heute mal, oder vielleicht ein Misch aus dem, oder ich klaue einfach deine Geschichte.
Bitte?
Ich habe schon mal eine Geschichte von dir geklaut. Ich mache das gerne.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt damit, euch geht da was über Ostern auf. Und schreibt uns gerne, was für euch vielleicht in Ostern wichtig ist, ob ihr vielleicht nochmal Themenideen habt, wo ihr sagt, das muss doch mal bei den Tischgesprächen endlich vorkommen. Dann schreibt uns die E-Mail.
Und ob wir uns das dann zutrauen, entscheiden wir.
Das ist ja auch noch gut so. Schreibt gerne eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E, und dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bis dann und frohe Ostern.
Ja. Tschüss.
Tschüss.